Es ist der Tag nach der ersten großen EM-Party und wir von Kicker Daily lösen euch jetzt mal schöne Aspirin auf. Wir schieben euch einen Tiefkühlpizza in den Ofen und wir helfen beim Aufräumen. Zumindest beim Aufräumen eurer Gedanken zum 5:1 Auftaktspektakel der deutschen Mannschaft gestern Abend gegen Schottland. Und dafür rufen wir doch direkt mal durch im deutschen EM-Quartier in Herzogenaurach.
Die Herzo-Hotline.
Und am anderen Ende unserer Leitung ist unser DFB-Reporter Matthias Dersch. Hallo Matthias.
Guten Morgen, hallo.
Matthias, für uns beide war das ja auch eine relativ kurze Nacht, allerdings nicht, weil wir noch lange am Tresen gesessen sind, sondern eher am Laptop. Ich saß hier in der Kickerzentrale und ja, so schön die auch sein mag, hattest du gestern wohl den etwas besseren Platz von uns beiden auf der Tribüne in München. Bring mal all diesen Leuten nahe, die jetzt gerade neidisch daheim sitzen. Wie hast du die Atmosphäre am und um das Stadion erlebt? War das schon die viel zitierte Aufbruchsstimmung?
Ja, also ich muss sagen, ich war erstmal froh, dass es überhaupt losgeht jetzt. Die Vorbereitung war relativ lang und man schreibt dann ja immer auf diesen einen großen Tag hin und die Spieler trainieren auf diesen einen großen Tag hin und die Fans fiebern ja auch mit. Und das war gestern, ich würde mal sagen, ein Auftakt nach Maß. Das fing ja schon in der Stadt an, in München, die ganz, ganz vielen tausend Schotten, die da waren, die da wirklich eine große Party abgerissen haben, total friedlich mit den deutschen Fans dann auch gefeiert haben. Und das hat sich dann abends fortgesetzt. Die Atmosphäre im Stadion, die war eigentlich von Anfang an extrem schön. Die Schotten waren anfangs sehr laut, später dann nicht mehr. Dafür haben dann die Deutschen umso lauter gesungen. Aber alles in einem total friedlichen, feierlich-festlichen Rahmen. Das hat großen Spaß gemacht. Die Eröffnungsfeier war angenehm kurz. Danach ging es los, das eigentliche Spektakel. Und ja, da hat die deutsche Mannschaft schon mal ein dickes Ausrufezeichen gesetzt.
Da nochmal nachgefragt, du hast jetzt auch schon mehrere Welt- und Europameisterschaften vor Ort auch begleitet. Wir hören dich ja unter anderem gerade in unserem Kicker-Podcast Der vierte Stern zur WM 2014. Auch da warst du in Brasilien. Wo rankt denn dieses Eröffnungsspiel bei der Heim-EM in Deutschland für dich atmosphärisch in deinen Reportererlebnissen?
War schon ziemlich weit vorne, muss ich sagen. Also ich meine, da waren jetzt natürlich dann so ein paar Turniere dabei in Katar, in Russland, wo die Atmosphäre eher nicht so gut war. Dann die Corona-EM 21 mit 10.000 Fans damals beim Spiel Frankreich gegen Deutschland in München. Da war die Atmosphäre jetzt auch nicht wirklich berauschend. Und das jetzt, das ging schon sehr Richtung Fußballfest. Und da hat natürlich die sportliche Leistung der Mannschaft auf dem Rasen dann auch ein gutes Stück dazu beigetragen. Ich glaube, die Melodie von Major Tom, die kriegen wir in diesem Sommer nicht mehr aus dem Ohr.
Ja, der Sommerhit, der schon 40 Jahre alt ist. Wie hast du denn, wenn wir bei der Atmosphäre bleiben wollen, die deutschen Spieler vor Ort erlebt in der Mixzone nach dem Spiel? Welche Gefühlslage herrscht davor?
Gemischt. Zum einen total gelöst, weil natürlich dieser Auftakt extrem wichtig war für die Mannschaft. Das wurde auch in den vergangenen Tagen immer wieder betont. Man hatte einen gewissen Druck, weil bei den letzten Turnieren das erste Spiel immer in die Hose gegangen war und man wollte das natürlich mit aller Macht vermeiden. Und für mich war auch so vor dem Spiel die große Frage, wie gehen die Spieler wohl mit der Nervosität um? Toni Kroos hat gesagt, ist vielleicht gar kein Nachteil, dass wir eine Menge dabei haben, die diesen Rucksack nicht tragen von den letzten Turnieren und das hat sich voll bestätigt. Man hat der Mannschaft keine Nervosität auf dem Platz angemerkt. Das frühe Tor hat da sicherlich geholfen. Es war dann aber nach dem Spiel neben dieser Gelöstheit eben auch gerade von den Routiniers, ich sag mal Thomas Müller, Toni Kroos, auch Niklas Füllkrug, dann schon auch zu merken, dass sie ein bisschen bremsen wollen, die Euphorie. Ich glaube, sie haben nichts dagegen, wenn die Fans jetzt feiern, aber mannschaftsintern ist der Fokus da ganz klar darauf gerichtet, dass man jetzt gegen Ungarn genauso weitermacht, die nächsten Punkte sammelt, damit dieses Turnier dann aus deutscher Sicht noch möglichst lange dauert.
Dann lass uns doch mal beim Sportlichen bleiben. Wo lagen für dich die Schlüssel, dass es am Ende doch so ein gelungener Auftakt wurde, auch nach den ja zuletzt eher ein bisschen durchwachsenen Testspielen?
Ja, vor allem das darin, dass die Mannschaft offenbar die richtigen Schlüsse gezogen hat jetzt aus der ersten Hälfte im letzten Test gegen Griechenland. Da war ja noch die fehlende Intensität ein Problem, zu wenig Bewegung, dadurch dann auch offene Räume in der eigenen Hälfte. Und da hat die Mannschaft diesmal eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Zeichen gesetzt, indem sie extrem engagiert gegen den Ball gearbeitet hat. Das Offensivquartett da vorne ist weite Wege gegangen, hat die Schotten immer wieder unter Druck gesetzt, sodass der Ball dann relativ schnell wieder im deutschen Team war. Und dort, muss man sagen, war dann die Qualität einfach zu hoch für die Schotten. Ilkay Gündoğan, der ja auch leise Kritik sich anhören musste vor diesem Turnierstart jetzt, der auch als Kapitän so ein bisschen in Frage gestellt wurde, der hat ja die absolut richtige Antwort gegeben, sehr überzeugend gespielt, viele Aktionen gehabt auf dem Feld, leitet dann ja auch zum Beispiel das 2:0 ein, ist aber auch am 1:0 beteiligt, indem er den Raum aufreißt. Ja, und dann Jamal Musiala, Florian Wirtz, auch Kai Havertz, Das ist eine hohe individuelle Qualität, die die Mannschaft da diesmal dann auch auf den Platz gebracht hat. Und die Defensive um, ich sag mal, den Chefstrategen Toni Kroos da hinten mit 101 angekommenen Pässen von 102 gespielten, die waren nicht wirklich gefordert und haben das, was dann auf sie zukam, auch souverän gelöst.
Ein Stilmittel, was ich relativ auffällig fand, zumindest in der ersten Halbzeit, waren diese langen Bälle des deutschen Teams. Also mal von Kroos, wie vor dem 1-0, diese Diagonalverlagerung, mal von Toni Rüdiger auch. Das ist ja auch was man von der Pressetribüne aus ein bisschen besser sieht als vor dem Fernsehen, was sowas macht mit der Statik eines Spiels. Wie hat das deiner Meinung nach dieses Spiel beeinflusst?
Ja, wir haben ja im Grunde diesmal den Fall gehabt, dass die Startaufstellung seit März feststand und trotzdem hat Nagelsmann es geschafft, den gegnerischen Trainer zu überraschen, nämlich genau mit dem Stilmittel, was du gerade beschrieben hast. Also man hat schon gemerkt, dass die deutsche Mannschaft versucht, die Schotten auf der einen Seite dann zu binden durch viele kurze Pässe, durch Kombinationen, um dann eben über Kroos, der solche Bälle natürlich wunderbar spielen kann, aber auch ein Rüdiger, du hast es gesagt, dann den Ball schnell auf die andere Seite zu bekommen, um da dann in die Lücken zu gehen. Und das hat bei dem ersten Tor natürlich hervorragend geklappt. Toni Kroos rutscht noch aus bei dem Versuch. Wahrscheinlich wäre bei den meisten anderen Spielern der Ball dann irgendwo auf der Tribüne gelandet, aber der kam trotzdem punktgenau bei Kimmich an. Und der hat dann eben diesen sehr scharfen und aber auch perfekt gespielten Pass auf Flo Wirtz gespielt. Und Wirtz ist dann auch jemand, der ja nicht lange fackelt. Der hat einfach abgezogen, der Ball war dann im Tor. Das war der Brustlöser in dem Spiel sehr, sehr früh, schon in der 10. Minute. Und hat direkt auch für dieses Erfolgserlebnis dieses taktischen Stilmittels gesorgt. Und das hat man danach noch öfter gesehen, wobei man sagen muss, es war dann irgendwann, spätestens nach der roten Karte, auch so eindeutig dieses Spiel, dass dann, ich sag mal, ein bisschen der Gang rausgenommen wurde, bevor es am Ende nochmal etwas turbulenter wurde. Völlig verständlich aus deutscher Sicht. Aber die erste Hälfte, da hat man schon gesehen, was diese Mannschaft kann.
Wenn wir vorausschauen, auch auf das Spiel am Mittwoch, siehst du denn da die Möglichkeit, dass es irgendwelche Änderungen gibt, personeller Natur, vielleicht auch taktischer Natur? Also Andrich, der musste zur Halbzeit raus, was wahrscheinlich an der gelben Karte lag, die er sich eingehandelt hat. Aber siehst du andere Möglichkeiten, auch vielleicht einen Füllkrug, der sich empfohlen hat für höhere Aufgaben?
Ich glaube, dass Nagelsmann jetzt erstmal nichts ändern wird, sofern er nichts ändern muss, weil vielleicht bei Gündogan beispielsweise, der ja dieses üble Foul da in der ersten Hälfte einstecken musste, wenn bei dem sich jetzt noch irgendwie mit ein bisschen Abstand herausstellen sollte, dass möglicherweise da ein Bluterguss ist oder sowas, der schmerzhaft ist. Wenn sowas nicht passiert, dann glaube ich, wird Nagelsmann die Mannschaft nicht verändern. Gibt auch aktuell überhaupt keinen Grund dazu. Klar, die Joker haben funktioniert, aber das ist auch genau ihre Aufgabe. Und genau darauf wird Nagelsmann dann auch gegen die Ungarn wieder setzen. Und ich glaube, dass es dann eher im weiteren Turnierverlauf mal zu Änderungen kommen wird, dass Nagelsmann dann punktuell vielleicht auch am Gegner orientiert mal den einen oder anderen aus der Mannschaft nimmt. Aber jetzt für das Ungarn-Spiel erwarte ich eigentlich eine deutsche Mannschaft, die genauso auftritt wie gegen die Schotten. Ich glaube, dass die Aufgabe ungleich schwerer wird. Die Schotten waren jetzt zuletzt lange ohne Sieg gegen etwas größere Mannschaften. Bei den Ungarn ist es eher genau andersrum. Die haben eine breite Brust, haben eine hervorragende Bilanz der letzten Monate. Die werden sehr selbstbewusst auftreten. Immer noch in Klammern gesetzt, das Spiel jetzt gegen die Schweiz. Und ich glaube, da muss sich Deutschland dann nochmal steigern. Aber der Auftakt, der war sehr, sehr gut.
Ja, du hast Schottland gerade angesprochen. Bei all der Euphorie darf man auch nicht vergessen, das war keine gute Leistung vom Gegner gestern, wie ich fand. Also ich fand es fast schon erschreckend, wie passiv die in der ersten Halbzeit waren und die deutsche Mannschaft da gewähren lassen haben. Toni Kroos hat in der gesamten ersten Hälfte, habe ich nachgelesen, einen einzigen Zweikampf geführt. Der hat auf der 6 gespielt. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Siehst du da vielleicht auch ein bisschen die Gefahr, dass es im zweiten Spiel dann eine böse Überraschung gibt, wenn man auf eine individuell schon deutlich besser besetzte ungarische Mannschaft trifft, wie du angesprochen hast? Toni Kroos hat ja auch gesagt, Ungarn ist eine Klasse besser als Schottland nach dem Spiel.
Ja, mindestens würde ich fast sagen, zumindest verglichen mit den Schotten gestern. Wie du sagst, das war extrem bieder, was die da gezeigt haben. Nach vorne ging eigentlich gar nichts. Ich hatte wirklich zu keiner Phase in diesem Spiel das Gefühl, dass die ein Tor machen könnten. Und dementsprechend war es fast folgerichtig, dass es dann ein Eigentor geworden ist zum zwischenzeitlichen 1-4. Die Gefahr ist natürlich da, aber ich glaube, dass die Spieler das ganz genau auf dem Schirm haben. Auch Nagelsmann hat es auf dem Schirm. Wenn ich an Thomas Müller beispielsweise denke, der ja nun wirklich eine enorm hohe Turniererfahrung hat, der hat gestern dann auch darauf verwiesen, beispielsweise bei der WM 2014, dieses 2-2 gegen Ghana im zweiten Spiel, so als Mahnung, dass man eben sich von einem guten Auftakt nicht blenden lassen soll. Da sind die Antennen, glaube ich, richtig eingestellt. Und was, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist das Mentale. dadurch, dass dieses erste Spiel jetzt gewonnen wurde, auch sehr deutlich gewonnen wurde, ist ja fast schon klar, dass man notfalls auch als Dritter vermutlich weiterkommen würde, wenn man sich nicht ganz blöd jetzt anstellt und ganz hohe Niederlagen kassiert. Das ist ja dieser neue Turniermodus, der da von der UEFA eingeführt wurde. Grundsätzlich gibt dieser Sieg auch davon unabhängig einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Das nimmt die große Nervosität im Umfeld. Das gibt der Mannschaft Selbstvertrauen noch mehr, als sie gefühlt ohnehin vorher schon hatten. Und deshalb, glaube ich, sind die Ungarn eine Mannschaft, die gefährlicher werden wird für die deutsche Mannschaft als jetzt die Schotten. Aber sicherlich auch kein Stolperstein, wenn die Mannschaft das dann so seriös angeht wie gestern.
Jetzt stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, inwieweit kann dieses Spiel gegen ja diese wirklich schwachen Schotten als Gradmesser überhaupt dienen? Siehst du zum Beispiel die Chancen auf einen EM-Titel heute Morgen höher, als du es gestern Morgen getan hast?
Ja, das auf jeden Fall. Ob es der dann am Ende wird, da würde ich mal noch ein Fragezeichen hintersetzen. Aber wir haben auch hier intern natürlich schon mal diskutiert, was machen wir denn am Montag im Printkicker? Und wir haben ja diese nette Kategorie Pro und Contra. Da wäre ich momentan, wenn wir dann sagen würden, wir legen uns darauf fest, auf die Frage, wird Deutschland Europameister? Da wäre ich dann momentan sogar eher bei der Pro-Seite als bei der Contra-Seite. Klar, wir sind total früh im Turnier, wir müssen erstmal abwarten, was machen die anderen Mannschaften. Aber ich glaube, diese Kombination aus einer wirklich hungrigen Mannschaft, einem Bundestrainer, der im März rechtzeitig die Kurve bekommen hat und zuletzt sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat und eben dieser Stimmung im Land, dieser Euphorie, die da zu spüren ist, das ist schon eine Kombination, die bei einem Turnier sehr, sehr helfen kann, dann weit zu kommen. Und wir wissen alle, spätestens ab der K.O.-Phase ist dann auch immer das Spielglück entscheidend. Und da ist es dann ein Stück weit eine Lotterie. Man kann das natürlich durch gute Leistungen beeinflussen. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, gleichwohl immer noch nicht für maximal wahrscheinlich, dass die Deutschen hier als Europameister das Turnier beenden.
Lass uns abschließend nochmal unmittelbar vorausschauen. Wie werden denn jetzt die nächsten Tage laufen bis zum Mittwoch, bis zum Spiel? Wie wird da regeneriert? Wie wird trainiert?
Ja, viel Trainingszeit bleibt natürlich nicht. Also heute ist Regeneration angesagt. Die Mannschaft ist ja gestern Abend dann noch mit dem Bus zurückgefahren. Ich glaube, wir haben es gar nicht 2.30 Uhr oder so, haben wir, glaube ich, 1.30 Uhr haben wir, glaube ich, das letzte Mal telefoniert, Michael, gestern Abend. Da waren wir gerade an der Mannschaft vorbeigefahren auf der Autobahn, die sich dann auf den Rückweg gemacht hat in den Homeground. Das heißt, die hatten auch eine kurze Nacht, da wird heute regeneriert. Morgen wird so eine Mischung stattfinden, Regeneration für die, die viel Belastung hatten, ein bisschen intensivere Einheiten dann für die anderen Spieler. Und dann geht es im Grunde ab Montag mit der konkreten Gegnervorbereitung dann auch los auf dem Feld. Da hat man dann noch die Montagseinheit und die Dienstagseinheit, bevor es dann am Mittwoch in Stuttgart dann zum zweiten Gruppenspiel kommt.
Matthias, du kannst jetzt auch zumindest von meiner Seite aus ein bisschen regenerieren, damit du beim nächsten Spiel gegen Ungarn wieder fit bist, denn auch da wirst du natürlich wieder für uns dabei sein. Vielen Dank dir für deine Auskünfte und wir legen jetzt dann schnell mal auf mit der Hotline.
Dank dir, ciao.
Die Herzo-Hotline.
Und damit bleibt mir nur noch sorry zu sagen, falls heute die Audioqualität nicht ganz so toll war wie sonst. Wir hatten leider einen kurzfristigen Ausfall in unserem Daily-Team. Hoffe, euch hat diese Folge trotzdem Spaß gemacht und ja, ihr könnt das erste EM-Wochenende genießen. Wir hören uns dann am Montag wieder. Ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 12 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Did you know Tide has been upgraded to provide an even better clean in cold water? Tide is specifically designed to fight any stain you throw at it, even in cold. Butter? Yep. Chocolate ice cream? Sure thing. Barbecue sauce? Tide's got you covered. You don't need to use warm water. Additionally, Tide Pods let you confidently fight tough stains with new Coldzyme technology. Just remember, if it's gotta be clean, it's gotta be Tide.